Ich will mich nicht in eine Schublade stecken lassen und ich möchte auch nicht, dass man versucht, mich zu kategorisieren oder versucht, mir ein Genre zuzustecken. Ich bin Arzt, ich bin Künstler und ich lebe das auch komplett aus.
Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast. Der Podcast für Music, Culture und The New Now.
Willkommen, sagt Gesine Kühne. Es gibt ja Menschen, die können gefühlt alles. Und für den kreativen Bereich trifft das auf Patrick Mason zu. Eben war er noch junger Modedesigner to watch, weil seine Entwürfe durch Dekonstruktion und Layering einfach was Besonderes sind. Und schon ist der DJ, der mit seiner positiven Art und Performances hinter den Decks alle in seinen Bann zieht. Und das ist noch lang nicht alles, was Patrick Mason sonst noch alles so kann. Und ob er wirklich ein Mensch ist oder doch, wie er selbst sagt, vom anderen Stern, das erfahrt ihr hier und jetzt. Herzlich willkommen, Patrick Mason.
Hi.
Patrick Mason.
Ja.
Dein Vater ist Ami.
Mein Vater ist Amerikaner tatsächlich, ja.
Deshalb kann man schon Patrick Mason auch sagen.
Absolut, absolut. Im Kindergarten hieß es auch immer früher Patrick und dann war ich immer sehr vehement dagegen.
Wirklich?
Sehr.
Und wurdest du dann auch zum Paddy oder so?
Nein, absolut gar nicht. Niemals irgendwelche Kürzel oder Nicknames. Bei mir war es entweder mal Patrick und dann, als ich dann so in die Oberstufe kam, war es dann eher der Nachname, dann war es Mason, womit ich auch ganz okay war.
Okay, also ich habe herzlich willkommen gesagt, weil du ja Gast in unserem Podcast bist, aber ich bin auch Gast in deinem Zuhause.
Ja.
Das ist wunderschön, so wie ich es von dir erwartet habe. Und jetzt kommt's, warum ich es von dir erwartet habe. Wenn man über dich recherchiert oder sucht, dann gibt es immer eine riesengroße Überschrift, weil nämlich alles gar nicht in eine Zeile passt. Dann steht dann immer Folgendes aufgezählt: DJ, Creative Director, Designer, Performer, Illustrator, Model, Dancer und Influence. Oder ich sage ja ganz gerne Hans Dampf in allen Gassen.
Mhm.
Hans Dampf in allen Gassen, ist das was okay ist für dich?
So ja, ganz, ja, absolut.
Jack
ja.
of all trades?
Absolut, okay. Ja. Full-time Allrounder.
Was von den ganzen Dingen bist du im Moment am meisten?
Gerade, wenn ich jetzt aus dem Fenster gucke und wenn ich so die letzten 2 Wochen Revue passieren lasse, natürlich als DJ sehr viel unterwegs, jedoch jetzt durch die Pandemie und die momentane Situation hier in Deutschland wieder etwas mehr eingeschränkt. Jedoch ist Musik momentan mein Hauptsteckenpferd, mit dem ich jetzt Vollgas geben werde.
Geworden, muss man fast sagen. Wir werden darauf schon noch mal ein Auge legen, denn ich habe dich als noch eher sehr stylische, modische Person kennengelernt. Ich weiß noch, dass meine Freundin sagte, hey, kennst du Patrick Mason? Die musst du mal folgen, der ist ganz krass. So war das. Und dann bin ich dir bei Instagram gefolgt und schwuppsiwupps standst du halt auf einmal im echten Leben vor mir. Aber auch da, auch darauf kommen wir noch zu sprechen. Wie war denn das so als Kind in Bayern? Bist du katholisch erzogen worden? Du bist ja nicht in der Großstadt erstmal groß geworden, mit 10 nach Regensburg gezogen. Das ist, glaube ich, immer noch eher Kleinstadt, ne?
Ja, also wie gesagt, geboren in Weiden in der Oberpfalz. Wirklich 44.000 Menschen leben da, wirklich so ein kleines Kuckucksnest, wo sich wirklich auch jeder kennt. Ich bin aufgewachsen als eines der wenigen Mischlings- oder farbigen Kinder. Ich glaube, ich war damals im Kindergarten der Einzige. Das ging dann hoch bis in die Oberstufe, wo ich wirklich der einzige Farbige war. Oder einer der wenigen. Im Kindergarten hat es schon angefangen mit Hänseleien, Sticheleien. Wenn irgendwas passiert ist, war ich immer der Buhmann. Meine Mutter musste mehrmals in den Kindergarten kommen, weil ich irgendwie gerügt werden musste. Und es ging dann weiter irgendwie in der Vorstufe. Ich war zwar immer schon ein bisschen ein Klassenclown. Ich war immer sehr energetisch, auch immer sehr hyperaktiv. Aber auch immer sehr inspiriert und musikalisch, und es ging halt irgendwie in alle Richtungen, in denen ich mich irgendwie expressiv ausdrücken konnte. Und meine Eltern haben das eigentlich so größtenteils auch supported. Ich hatte große Freiheiten. Mein Vater hat mich mit 4 Jahren allerdings unter der Anleitung, ja, du musst ein bisschen tougher werden. Das kennt man ja sehr oft auch von afroamerikanischen schwarzen Vätern, die eine sehr starke Dominanz auch haben, natürlich versuchen, ihre Familie zu beschützen und diesen Beschützerinstinkt halt danach an die nächste Generation in den meisten Fällen sind es auch die Jungs dann weiterzugeben. Da man in einer Gesellschaft, wie wir hier in Deutschland auch leben, wo wir als POC eine Minderheit sind, immer 20-30% mehr leisten müssen, mehr Energie, mehr Aufwand in unsere Projekte stecken müssen, um erstmal anerkannt zu werden oder wahrgenommen zu werden.
Das ist krass, weil du kommst mit so einem Pflichtprogramm in Anführungsstrichen um die Ecke, was durch Rassismus geprägt ist. Du hast aber auch so typischen Alltagsrassismus internalisiert. Du hast nämlich gerade einmal Mischlingskind gesagt und du hast farbiger gesagt, was man heutzutage ja möglichst aus seinem Wortschatz lassen sollte, weil es halt definitiv durch Alltagsrassismus geprägt ist.
Absolut.
Das ist schon krass. Also das ist so krass, weil wenn du halt das einzige POC-Kind in Bayern bist, das kann ich mir schon vorstellen, dass das schon auch eine harte Nuss war. Und man aber auch das annimmt, weil man ja in diesem Umfeld groß wird,
das
nur weiße Freunde hat und es nur so kennt, dass man vielleicht selber dann auch an andere POCs Rassismen anwendet, weil man halt so weiß groß geworden ist.
Absolut, absolut. Und genau das ist es auch. Also für mich war es ein sehr, sehr starker Schockmoment und auch ein inneres Erwachen, als wirklich 2020 dann die Black Lives Matter Movement Bewegung über Europa drüber geschwappt ist und ich mich dann mehr oder weniger sehr stark konfrontiert gesehen habe mit dem Alltagsrassismus, wie du es gerade eben schon gesagt hast, mit dem ich groß geworden bin. Viele dieser rassistischen Äußerungen oder Floskeln teilweise auch, die ich so verinnerlicht habe, die ich schon gar nicht mehr wahrnehme. Das sind Sachen, die ich schon sliden lasse, sage ich jetzt mal, weil ich da schon gar kein Ohr mehr drauf habe. Es gibt nur Signalwörter, die mich triggern, klar, wie glaube ich jeden POC. Aber wenn es um sowas geht wie Mischling oder Farbiger, das sind so Sachen, die mit denen ich mich damals identifiziert habe, um mich zu nicht stereotypisieren, aber mich vielleicht abzusetzen. Früher, als ich groß geworden bin, war es wirklich immer so ein Negativpunkt, wenn ich irgendwie sagen musste, ja, ich bin ein Mischling, weil dann wurde ich gleich mal so angeguckt und minderwertig angeguckt, sag ich mal. Also man kennt ja dieses Side-Eye, wo man dann schon ein vorgefertigtes Bild hat von einer Person, ohne irgendwie die Person überhaupt zu kennen. Aber je älter ich halt geworden bin und vor allem jetzt in den letzten 3 Jahren hat es halt richtig krass Klick gemacht, was da überhaupt passiert ist mit mir von klein Kindesalter an und wie ich das internalisiert habe, ohne wirklich mehr darüber nachzudenken.
Ja, das ist auch krass, weil das, glaube ich, dann viel, also du bist nun ein kreativer Mensch und hast so viel Energie und ich glaube, dass das Schlechte, Erlebte, du das ganz gut zur Energie umwandeln kannst, so einfach richtig schön verbrennen und dann rausackern. Das ist schon faszinierend und auch bewundernswert, weil viele, glaube ich, im tiefen Inneren langsam kaputt gehen und eventuell nicht wissen, woher das herkommt, bis das dann mal zu so einem Knall kommt, wie zum Beispiel die Black Lives Matter Bewegung und so weiter.
Ich muss sagen, ich bin auch Capricorn. Also für mich ist es halt irgendwie immer...
Was ist das in normalen? Weil ich kenne mich nicht so gut aus. Ich weiß zwar, dass ich Pisces bin, aber...
Also Steinbock ist natürlich immer sehr fokussiert, ein Arbeitstier, auf Karriere aus.
Da glaubst du dran,
fokussiert.
Ja?
Ich glaube nicht nur daran, sondern ich habe das irgendwie so ein bisschen auch verinnerlicht.
Okay.
Ich arbeite schon seit Kindes an, wie gesagt, ich wurde schon von klein an darauf hingedrillt, immer Top-Noten zu haben. Bei mir damals gab es Strafen, wenn ich mit einer 3 nach Hause gekommen bin. Deswegen bis zur Oberstufe, wo es dann langsam irgendwie abgedriftet ist, weil ich dann natürlich irgendwann im Teenage-Alter war und dann so ein bisschen auf Schule aufgeschissen habe, auf irgendeinem Punkt. Aber ich war schon so ein kleiner Streber. Also bis zur 10. auf jeden Fall. Wenn ich über 1,5 war, war ich dann schon so,
Also ich fühl StreberInnen total. Also
absolut. Es ist auch nichts dagegen einzuwenden.
Absolut. Wirklich nichts verwerfliches.
Ja, aber wie gesagt, als Steinbock bin ich dann sehr fokussiert über das, was ich erreichen möchte und immer hart arbeiten natürlich. Das jetzt sagend hatte ich zum Beispiel, werfe ich jetzt mal kurz in den Raum, seit 8 Jahren keinen Urlaub.
Wow.
Ich habe wirklich seit meinem Studium nur durchgearbeitet, in meinen Semesterferien. Ist nicht gut, klar, aber für mich war es halt irgendwie immer so, ja, du musst irgendwo Opfer bringen, wenn du dahin kommen möchtest, wo du dich siehst.
Mhm.
Und natürlich, wo ich mich sehe, ist natürlich nochmal ein anderes Verhältnis, wo andere sich sehen würden in dem Kontext. Ich stecke meine Ziele ziemlich hoch, um dann natürlich auch den Drive und den Anspann auch zu haben, es durchzuziehen, da oben auch anzukommen.
Ja, also lustigerweise, ich habe da auch so ein, zwei Sachen zu notiert, worauf ich später definitiv zurückkomme. Auf diese typischen, wo sehen Sie sich in 10 Jahren? Frage. Aber erstmal zurück in die Vergangenheit. Du hast gesagt, du warst so auf jeden Fall so der Entertainer in deiner Klasse, immer getanzt, performt, alles.
Gesungen, alles.
So. Hast du eine Erinnerung, wann deine allererste Berührung mit Popkultur war?
Ja, natürlich.
Was war's?
Michael Jackson.
Okay.
Also ich tanzte schon zu Michael Jackson, als ich noch nicht mal stehen konnte.
Mhm.
Es gibt da ein ganz tolles Polaroid-Foto, wo ich in meiner Crib stehe, mich so an den Stäben hochgezogen habe und dazu Rock With You hin und her wackel.
Mhm.
Und es hat sich halt wirklich so durch mein Leben durchgezogen, bis heute. Michael Jackson ist einer meiner Wegbereiter, Ikonen, Inspirationen, wenn es darum geht, um musikalisch, Bewegung, Entertainment. Es gibt bis zum heutigen Tag keinen Entertainer, der das Level erreicht.
Ja.
Und durch die Einprägung dieser Popkultur, dieser Pop-Ikone, und es war nicht nur Michael Jackson, natürlich meine Schwester war Janet Jackson-Fan zum Beispiel. Das heißt, das Kinderzimmer, das ich mir damals geteilt habe mit meiner Schwester, bis sie ausgezogen ist, war zur Hälfte mit Michael Jackson Postern, die andere Hälfte war Janet Jackson.
Ja.
Dann zwischendrin war mal Prince, dann war mal Grace Jones. Meine Eltern haben natürlich auch sehr viel Michael Jackson gehört, dass ich meine Eltern auf der Tanzfläche zu Michael Jackson kennengelernt habe. Also ich glaube, das ist so ein kleiner Kreislauf, unser roter Faden, der sich wirklich durch unsere Familie auch durchzieht. Und das war so der erste Berührungspunkt mit Popkultur, den ich hatte.
Mhm.
Und auch Entertainment, wie sich eine Person vor Tausenden von Menschen oder auch vor der Kamera gibt, tanzt und diese Energie versprüht.
Ja.
Diese unendliche Energie und Euphorie auch zu dem, was man macht.
Es ist natürlich meine Aufgabe als Journalistin und Fragenstellerin, Moderatorin hier, kurz zu sagen, Michael Jackson ist natürlich heutzutage eine ganz schwierige Figur geworden, ob der ganzen Geschehnisse, die ich jetzt weiter nicht kommentieren möchte, sondern einfach das nur festhalten, dass wir uns beide dessen bewusst sind.
Absolut.
Aber er ist halt nun mal für dich eine Ikone gewesen in der Zeit. Und ist das dann auch heartbreaking, so eine Ikone dann zu verlieren? Oder bist du inzwischen alt genug, dass das also okay ist, dass man Michael Jackson nicht mehr ikonisieren kann, darf?
Ich versuche an dem Punkt jetzt einfach das mal so klar zu machen, dass ich an dem hier versuche wirklich den Künstler von der Privatperson zu trennen.
Absolut, ja. Also es war auch gar nicht, ne, sollte jetzt gar nicht, sondern es ist einfach nur, damit die Hörerinnen wissen,
ganz
wir
genau.
sind uns aller Dinge bewusst. Awareness ist ein wichtiges Thema heutzutage.
Absolut.
In eigentlich jeglicher Hinsicht. Deswegen ist es auch wichtig, auch schwierige Sachen anzusprechen, weil es zu unserem Leben dazugehört. Und also es ist ja Quatsch, einfach nur alles positiv zu sehen oder so tun, als ob alles gut wäre. Das ist sogenanntes Spiritual Bypassing und hat fast schon was Manipulatives. Mhm. So. Aber auch das führt zu weit vom Thema weg. Du warst dann in München das erste Mal im Club, oder?
Nein, das erste Mal in einem Club. Also klar, in Weiden gab es auch schon einen Club, so, aber als ich dann nach Regensburg gezogen bin, also in die Nähe von Regensburg, gab es dann so Dorfdissen, so im Umkreis. Und natürlich lief da kein Techno oder House oder irgendwas in der Richtung.
Aber das hast du ja eh gehasst.
Techno kam erst sehr, sehr spät, natürlich. Techno kam sehr spät. Ich bin zwar mit Oldschool R&B, Hip-Hop und Pop so groß geworden, auch Disco, meine Mama hat das ganz oft gehört, aber Berührungspunkte mit elektronischer Musik gab es da zu dem Zeitpunkt noch gar keine. Und die ersten Dorfdissen, die ich damals mit meinen Freunden besucht habe, waren in Regensburg, die Scala, in Nürnberg, was gab's da? Den Hirschen. Ach krass, wenn ich jetzt zurückdenke, was ist alles für Clubs gab, in die ich dann gelaufen bin, in der dann wirklich so Popmusik lief, so von Beyoncé bis Britney über Usher, wo wir dann sehr euphorisch unsere Booties geschwungen haben, was mich auch sehr erfüllt hat. Das war natürlich in meiner Anfangszeit auch, wo ich mir mehr und mehr bewusst wurde über meine sexuelle Orientierung. Mhm. Und da ich mich auch sehr, sehr spät erst geoutet habe, es aber schon sehr, sehr früh wusste, Aber das hat sich natürlich dann irgendwie in einer sehr konservativen Umgebung, wie es bei natürlich ist, hält man solche Sachen natürlich sehr zurück. Plus in meiner Familie, da mein Dad aus einem sehr militaristischen, auch konservativen Haushalt kommt, mit 8 Geschwistern, auch alles sehr strikt auch aufgezogen worden. Meine Mom auch aus einem sehr streng katholischen Haushalt aufgewachsen ist, war mir eigentlich schon von sehr früh bewusst, dass ich dieses kleine Secret, das ich hatte, das eigentlich gar nicht so klein ist, erstmal für mich behalten muss. Ja. Da es vielleicht nicht so akzeptiert werden würde, wie ich mir es gerne vorstellen würde.
Das ist krass, weil du hast halt viel angenommen, was deine Umwelt rundherum quasi so erwartet hat, ja, also oder was du dachtest, deine Umwelt erwarten würde, denn das habe ich auch in der Recherche irgendwie rausgefunden, dass du, ich habe jetzt dich mal da als Süddeutschen niedergeschrieben, aber generell ist es das war ein westdeutsches Phänomen. Berlin fand man ja nicht so toll, ne? Berlin, ja. Berlin war, ja, das war dreckig.
Ich weiß genau, was jetzt kommt.
Also, sag doch mal, wie war denn deine sehr süddeutsche Meinung über die Stadt Berlin?
So. Meine sehr süddeutsche Meinung über Berlin. Also, meine Tante war da wohl das, ja, das größte Megafon, das irgendwie dagegen gesprochen hat, was im Osten passiert. Das war ja alles. Also meine Tante hat es weniger auf Berlin bezogen oder meine Eltern weniger auf Berlin bezogen, sondern wirklich eher auf den Osten. Mhm. Und da war es eher so, ja, nee, und wie die schon reden und diese Bockwurst und Currywurst und das ist alles so dreckig und die nehmen das alles nicht so ernst, das ist alles so lapidar. Und wurde echt immer schlecht gemacht. Und es wirklich von Anfang an, also ich bin das erste Mal nach Berlin gekommen, tatsächlich, als ich hierher musste, um mich einzuschreiben. An der Uni. Und selbst da war es irgendwie so, okay, ich habe jetzt einen Studienplatz in Berlin, gucken wir mal. Also für mich auch aufzuwachsen und dann, womit ich Berlin verbunden hatte, dann als Jugendlicher, was dann auch so meine Zeit war, Ende der 90er, Anfang der 2000er, Bushido, Sido. Und genau das habe ich natürlich mit Berlin verbunden, diese Gangs. Es ist dreckig, hier Plattenbauten, Kriminalität und Deutschrap. Und Deutschrap bis zum heutigen Tag ist so, ich höre lieber Schlager als Deutschrap. Also es ist, da stellt sich mir alles auf.
Fühle ich auch.
Nicht alle. Es gibt natürlich so ein paar Ausnahmen. Casper zum Beispiel liebe ich und habe ich damals auch schon gehört. Finde ich ganz toll. Ich glaube, das kann man so unter Deutschrap sogar noch ein bisschen einordnen.
Ja, gerade so vielleicht.
Gerade so.
Ich weiß, da ist wirklich nicht meine Expertise.
Oder also, was im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall fällt, also von lyrischen Texten zumindest. Aber das habe ich halt mit Berlin immer verbunden und wollte eigentlich wirklich nie hin. Und ich hatte auch so ein komplett verzerrtes Bild von Berlin. Ich dachte wirklich, es besteht nur aus Plattenbauten und irgendwie in den Ecken wird irgendwie sich Heroin gespritzt, wie Kinder vom Bahnhofszoo. Und ja. Das wurde aber dann sehr, sehr schnell zerstört.
Aber deine Mama hat dich sogar gepusht, nach Berlin zu gehen.
Meine Mama hat mich sogar gepusht, ja, tatsächlich. Ja. Und dafür bin ich ihr bis heute sehr, sehr dankbar.
Und warum? Warum war sie der Meinung, dass du hierher gehörst?
Sie hat natürlich das Zitat der Zitate gesagt, dass man halt irgendwie über Berlin auch sehr gerne auch mal verwendet. Du bist verrückt, mein Kind, du musst nach Berlin.
Ah ja, das habe ich auch schon mal gehört.
Und sie hat natürlich auch schon, ich glaube, die Mutter merkt das sowieso auch so ein bisschen über ihr Kind. So, sie hat schon so ein bisschen gemerkt, so ja, der ist nicht so wie alle anderen. Und hier in Bayern wird er mit, ich war damals schon sehr kreativ und habe mich in vielerlei Hinsicht ausgelebt, meinte sie, da bist du in Berlin wesentlich besser aufgehoben als in München zum Beispiel. Auch von meinem Kleidungsstil, der dann gegen Ende, wo es an mein Abi zuging, auch etwas experimenteller wurde oder etwas ja, gewagter wurde. Nicht mehr so safe mit Ralph Lauren Hemden, wie es damals in München halt so gang und gäbe war. Aber meine Mom hat mich dann gepusht und meinte so, hey, komm, schau, bewirb dich doch mal in Berlin. Und ja, jetzt sind es fast 12 Jahre.
Ja, Glückwunsch, du. Du bist also 2011, wenn es hier so richtig stimmt, hergekommen, Grafikdesign studiert. Aber du wolltest eigentlich Mode machen. Ich zähle jetzt einfach mal nur so auf. Das Lustigste finde ich übrigens, dass du erstmal in Steglitz gewohnt hast. Oder wie ich sage, St. Eglitz.
Oh mein Gott, Marienfelde, ja.
Ja, Marienfelde. Ich nenne es ja immer das Süddeutschland Berlins, ne?
Wirklich?
Naja, es hat ja schon so Gefühle. So, gerade bist du ein bisschen behüteter dort unten. Also klar.
Also da war es ein bisschen munkeliger auf jeden Fall. Ja. Aber ich muss auch dazu sagen, es war eine Nacht- und Nebelaktion, dass ich nach Berlin gezogen bin. Ich habe wirklich sehr spät einen der letzten Studienplätze in dieser privaten Akademie für Kommunikationsdesign und Art Direction bekommen.
Kann man die nennen oder ist das?
Das IND. IND Berlin gibt es mittlerweile nicht mehr. Okay. Ist in Hamburg ursprünglich ansässig. Ist eigentlich eine der namhaften Privatakademien für Grafikdesign und Art Direction. Und ja, wirklich, ich bin angenommen worden und dann das nächste Wochenende, weil das Semester ja schon in 2 Wochen angefangen hätte, nach Berlin gefahren mit meinem Dad und meiner Mom, mich dann eingeschrieben und dann stand ich erstmal da. Okay, ja, in 2 Wochen fängt das Studium an, wie bekomme ich eine Wohnung? Und ich glaube, wir müssen hier gar nicht groß drüber sprechen, der Wohnungsmarkt in Berlin, auch vor 10 Jahren, wo es vielleicht noch ein bisschen besser war, war auch schon eine Katastrophe. Und finde erstmal irgendwas in 2 Wochen. Glücklicherweise gab es bei uns in der Uni ein schwarzes Brett, an dem tatsächlich auch Studentenwohnheime gelistet waren. Und das Einzige, das halt wirklich noch Platz hatte, war das in Steglitz. Okay. Und das war wirklich, uff. Also wenn ich jetzt mal zurück überlege, es war wirklich total im Biedermeier-Stil, mit Raufasertapete und Blümchen, Fliesen im Badezimmer. Also wirklich Studentenwohnheim 101. Und ich habe mich auch wirklich kaum in Steglitz bewegt. Es ging wirklich nur von meiner Wohnung zur S-Bahn und wieder zurück. Es gab halt wirklich auch nicht viel da. Glücklicherweise hatte ich eine Kommilitonin, die bei mir auf dem Flur wohnte. Deswegen hatte ich so Bildungspunkte, wo ich mich dann sozial auf jeden Fall auch auslassen konnte. Aber 1,5 Jahre habe ich wirklich da durchgezogen von Steglitz nach Berlin. Eigentlich auch zu pendeln, es waren auch 45 Minuten,
ja.
In die Uni und dann wieder zurück. Und bis ich dann irgendwann keine Lust mehr hatte und dachte, okay, jetzt muss irgendwas passieren. Und dann bin ich von Steglitz nach Friedrichshain gezogen, an die Warschauer.
Ja.
Krasser Kontrast.
Auf jeden Fall ein krasser Kontrast. Lustig auch der Kontrast so in deinem Club groß werden.
Ja.
Denn dein erster Clubstopp in Berlin war das GMF. Das ist der Gay Tea Dance des damaligen WMFs, deshalb der Name.
Okay.
Und ist halt auch schon 1000 Mal umgezogen. Also natürlich früher im WMF sonntags, dann gab es das GMF und ganz hat auch genau. Schon so viele Stationen. Ja, wir. Jetzt ist es zurück.
Im Weekend.
Genau. Und da warst du dann. Da warst du und hast gearbeitet dann auch.
Jetzt das Witzigste, mein erster Job in Berlin war im GMF Liftboy.
Ach wirklich, wo waren die denn da? Im Weekend oder
im
was?
Im Weekend, klar, ganz genau.
Da waren sie auch sehr hochfahren.
Absolut, 14 Stockwerke,
ja.
Die manchmal länger, manchmal kürzer waren. Aber ja, das war mein erster Job tatsächlich und auch mein erster indirekter Job als DJ auch. Und zwar, ich hatte nämlich damals schon, witzigerweise, ich weiß nicht, ob ich das jetzt laut sagen darf, schon mehr verdient als die DJs teilweise im Club. Denn Patrick war ja nicht dumm. Ich musste ja irgendwie auch Kohle verdienen. Und als Liftboy macht man jetzt nicht so viel. Und immer darauf zu hoffen, dass Leute Tipp geben, muss man aber nicht. Ich habe das dann so gemacht, okay, fuck, ich mache meinen eigenen Floor.
Im Lift dann.
Ist. Ich mache meinen eigenen Floor im Lift. Ich hatte meine eigene Boombox dabei, mein iPad, wo ich dann eine DJ-App runtergeladen hatte und hatte dann wirklich schon angefangen, im Lift hier Musik zu machen. Weil das noch nicht genug ist, weil ich ja wusste, in Ambiente muss erstmal gesetzt werden und dann kriegst du sie mit dem anderen Talent, das du hast, noch rum. Und das andere Talent, das ich noch habe, ist, ich illustriere sehr gerne. Und da das GMF natürlich auch eine sehr schöne Touri-Falle ist. Was heißt Touri-Falle? Es ist, gehen sehr viele Touris auch hin. Es ist ein sehr inklusiver, also internationales
Queer-Party. Genau, und es ist halt so, so ein bisschen kommerzieller Gay-Ausgehen.
Absolut,
so.
Absolut. Ja. Wenn man nach Berlin kommt und sich noch nicht auskennt und sich mal ein bisschen in der Siegessäule rumblättert, dann ist das GMF eine der ersten Partys, die man dann so mitnimmt. Das war bei mir genau das Gleiche. Und dann war mir bewusst, you know what, ein Souvenir, was man immer gerne hat, was auch vom Herzen kommt und was auch sonst niemand hat, ist doch eine Karikatur von einem selbst.
Ah.
Und in den 14 Stockwerken, also die Zeit ist meistens 1 Minute 30, die ich dann habe, um eine Person zu karikaturieren.
Mhm.
Und das habe ich dann auch getan. Und bin dann mit 5 Euro pro Karikatur, das läppert sich über den Abend.
Ja.
Und ja, das war mein erster Job. Ich habe das für 1,5 Jahre gemacht.
Au.
Mit numerous Situationen, wo ich mit 30 Leuten auf einem Quadratmeter stecken geblieben bin. Aber ja, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und es war mein Einstieg.
Ein Glück, gab's damals noch kein Corona. Bei der Enge dort im Fahrstuhl. Ja, das ist eine sehr, sehr, sehr geile Geschichte, weil das ja auch schon wieder zeigt, dass du nie stillstehst und vor allem auch nie aufhörst zu denken, ja, was alles möglich ist.
Ja.
Das ist krass. Da können sich mal einige eine Scheibe von abschneiden, ne?
ich hoffe, es inspiriert andere. Nicht nur in seinen eigenen vier Wänden zu denken, sondern einfach mal das Fenster aufmachen und mal runterschauen.
Sehr schön. Und dann hast du die Clubkultur so ein bisschen weiter erkundet oder kam dann sofort der Kasten?
Also es war wirklich bei mir 2 Jahre, 2,5 Jahre hat es gedauert, bis ich überhaupt erstmal aufmerksam wurde über das Berghain. Mhm. Also mir wurden zwar, ich habe immer Sachen mitbekommen natürlich, im Lift erzählt man sich ja immer gegenseitig so ein paar Floskeln und so ein paar Sachen, die da so passiert sind. Und natürlich hat mich dann irgendwann mal interessiert, so okay, was ist dieses Berghain überhaupt? Und habe mir dann so ein paar Infos darüber von Freunden erzählen lassen, dass es halt ein Techno- und House-Club ist und dass es angeblich so unfassbar schwierig ist, da reinzukommen. Unfassbar lange Warteschlangen. Natürlich der infamous Türsteher Sven Marquardt, der einem das Blut in den Adern gefrieren lässt mit einem einzigen Blick. Und bevor ich dann wirklich dann den Weg mal angetreten habe zum Berghain, habe ich mich natürlich noch in ein paar anderen Clubs, die aber trotzdem wieder mehr in der Popkultur angesessen, schwulen Popkultur angesessen haben, wie die, House of Shame war ich damals auch. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt.
Von Chantal, ich glaube schon ab und zu noch. Ja. Also wenn ich richtig informiert bin, genau. In meiner Bubble, ja.
Das Irrenhaus war damals auch noch irgendwie
von Nina Queer.
Von Nina Queer, genau. Das waren so die Partys, auf denen ich mich damals noch rumgetrieben habe in der Anfangszeit in Berlin, bis es natürlich dann dazu gekommen ist, ins Berghain zu gehen. Und das erste Mal, auch der Weg zum Berghain und auch der erste Encounter mit Sven damals war, ich will jetzt nicht sagen wegweisend, auf jeden Fall hat sich der sehr stark in mein Gedächtnis gebrannt, Markt. Denn wie ich schon erzählt habe, habe ich mir ein paar Infos geholt und viele meinten so, ja, schwarz, 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 du musst safe, safe, safe. Und ich dachte, okay, genau das Gegenteil. Und mich kannte man damals schon so langsam. Es war so meine Anfangszeit, wo ich mich auch in der Modeszene mehr und mehr ausgebreitet habe, mir einen Namen gemacht habe und zwar mit dem Vivian Westwood-Hut. Viele kennen ihn auch unter
Pharrell,
dem Pharrell-Hut,
ne?
Genau. Und ich hatte den damals schon in 5 verschiedenen Farben, unter anderem Pink, Orange und Rot. Und dachte mir so, okay, das war so ein bisschen mein Markenzeichen auch. Darunter kannte man mich auch. Ah, guck mal, der Typ mit dem Hut wieder.
Genau.
Und dann dachte ich mir so, okay, genau das wirst du jetzt auch tun. Und habe mir meinen dicksten und größten, knalligsten, roten Vintage Chanel Code mir rausgekramt. Und ich hatte damals noch im Berghain super viele Layer getragen. Das kann ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen. Wenn ich jetzt zurückdenke, wie habe ich das jemals überlebt mit Rollkragen, Pullover und dann noch ein Sweater drüber und dann komplett durchgetanzt, aber ohne zu schwitzen. Bin ich da angelaufen gekommen zur Schlange und kam von der Friedrichshainer Seite, also von der Warschauer Straße, und habe da erstmal nicht so eine lange Schlange gesehen, ne? Wenn man dann
die berühmte rechte Seite.
Die berühmte rechte Seite, genau. Und ich bin da Samstagabend Nacht hingelaufen tatsächlich um 3 Uhr, was für mich zu dem Zeitpunkt schon so super spät war. Für Berliner Verhältnisse ist es noch sehr, sehr früh. Mhm. Aber ich war, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht in dieser Club- und Techno-Szene unterwegs, wo das natürlich dann gang und gäbe war. Als ich angelaufen kam und erstmal realisiert habe, okay, die Schlange geht hier an und endet irgendwo einen Kilometer an der anderen Seite. Aber ich wollte mir erst mal ein Bild machen, wie es, ob da die Tür aussieht und ob dieser berühmt-berüchtigte Sven Marquardt überhaupt an der Tür steht, den ich dann auch gesehen habe. Was mir aber nicht aufgefallen ist, dass er mich auch gesehen hat. Weil ich nehme stark davon an, dass Türsteher sehr versiert auf ihre eigenen 2 Meter um sich rum sind und sonst versuchen, die Sachen erstmal auszublenden. Und habe schon meinen Weg angetreten von der Tür weg Richtung Ende der Schlange, als dann mir jemand zugepfiffen hat. Natürlich kannte niemand meinen Namen, aber jegliche Pfiffe gingen dann in meine Richtung und dann kam irgendwann der Satz, du mit dem Hut. Dann habe ich mich umgedreht und dann habe ich nur gesehen, dass mich einer der Türsteher zu sich gewunken hat. Und als ich dann vor ihm stand, meinte er ganz, ganz cool, was ich denn vorhabe. Naja, ich wollte mich anstellen. Und dann meinte er so, naja, Leute wie du stellen sich nicht an. Und hat mich durchgewunken. Und das war so mein erster Encounter mit dem Berghain, wo ich dann so, okay, darling, I think she has arrived. Und dann kam ich in dieses Foyer, was damals schon größer ist als jeglicher Club eigentlich schon. Und dann ging's los.
Ja, ich kann es, auch das fühle ich halt alles sehr. Das erzähle ich dir noch, wenn das Gerät
bitte,
aus ist.
Bitte.
Aber was ich so krass finde, und da steht hier auch nochmal ganz groß, du mochtest gar kein Techno. Du hattest ja so eine vorgefertigte Meinung davon.
Ich habe Techno früher noch nie gehört. Mhm. Das Einzige, was ich so von Techno wusste, war so Love Parade. Und da dachte ich halt irgendwie an so Neonhosen und hier diese Glowsticks, das war für mich Techno. Mhm. Den ersten Techno, den ich tatsächlich so auch als Berghain-Techno oder Detroit-Techno oder die Essenz des Technos wahrgenommen habe, war wirklich auch im Berghain. Und das hat mich so ein bisschen schockiert natürlich, da ich sowas noch nie gesehen habe, dass irgendwie 500, 600 Menschen, die gleich angezogen sind, den ähnlichen TikTok, wie so ein Metronom-Tanzstil facing the DJ und das aber für mich so als Techno-Laie zu dem Zeitpunkt den gleichen Beat für 15 Stunden durchtanzen. Ich habe das nicht verstanden. Für mich war so, okay, how? Deswegen bin ich immer ganz schnurstracks nicht mal durchs Berghain gelaufen, sondern damals gab es noch den Shortcut direkt bei der Tür, das Treppenhaus hoch in die Panorama-Bar.
Der schmale Walzer, wie wir
der
gerne
schmale
sagen.
Walzer, absolut. Absolut. Das war so mein Shortcut und dann war ich in der Panorama-Bar und das war für mich der erste Bildungspunkt mit elektronischer Musik, mit House, mit verstärkt nochmal Disco in dem Kontext und mit einer queeren Szene, die ich so noch gar nicht wahrgenommen hatte. Mhm. Also es war wesentlich ausgelassener als in jedem Pop-Schulenclub, in dem ich bisher war. Es war nochmal sehr viel, die Diversität war auf jeden Fall noch größer.
Ja, würdest du auch sagen, es hatte, also weil du sagst, sowas Queeres hast du noch nicht gesehen, vielleicht auch so eine gewisse
die Energie.
Echtheit auch.
Ja,
so.
Die Energie. Es war nicht so wie im Popclubs, wo jeder irgendwie zu Britney irgendwie so ein bisschen im Po wackelt, sondern der Vibe, die Energie, die ist durch dich hindurchgefahren. Und das war so, du warst sofort Teil der Community, obwohl du ganz neu, ich war super neu, ich kannte niemanden. Mhm. Ich bin auch alleine hingelaufen, es ging oft bei mir so, ich bin alleine losgelaufen und lass dann einfach den Abend mit mir machen, was er mit mir machen möchte. Und am Ende stehe ich dann auf einmal so mit 5 neuen Freunden irgendwie da an der Bar und habe tolle Leute und Menschen kennengelernt. Mhm. Und die Panorama-Bar zu dem Zeitpunkt, auch jetzt teilweise noch, hat diese Magie, dass sie die Leute verbindet.
Ja, ich meine, genauso haben wir uns ja auch kennengelernt.
Absolut.
Also ich wusste von dir durch meine Freundin, bin dir bei Instagram gefolgt und dann standst du halt auf einmal vor mir und wir hatten eine Instant-Verbindung zueinander. Ja. So als würden wir uns schon ewig kennen, waren super freundlich, lieb miteinander und dann ist man auf einmal irgendwie Familie.
Ja, ne? Absolut. Und das, das wiederholt sich halt dann von Wochenende zu Wochenende teilweise. Und das ist auch genau das, was das Bergganze für mich ausmacht, dieser familiäre Gedanke. Und dieser Gedanke transferiert sich dann in Bewegung, in Gefühle und Memories. Und ich habe die besten Memories von diesem Club einfach.
Ja. Klar, man soll immer nicht so viel über das Bergheim erzählen, aber ich glaube, wenn man...
Alle Wege führen halt einfach dahin und nichts dran vorbei. Aber ja, ich glaube, viele Leute
haben halt irgendwie... Der Vibe ist halt wirklich genau das Besondere, wenn man halt nicht in so einem Techno-Armee-Gedanken ist, wo man denkt, man müsste gewisse Rollen belegen, die im Internet stehen zum Beispiel. Ja. Wenn man das mal loslässt, sich von dieser schwarzen oder halbnackten Armee trennt, schwarz auf die Kleidung bezogen, dann ist da nämlich genau diese Magie da, so, ne, dass man halt wirklich man selbst sein kann. Also absolut. So kann man natürlich auch im anderen Leben schon, wäre gut, aber man ist da erstmal ganz gut aufgehoben, wenn man vielleicht so gewisse Unsicherheiten hat, man selbst zu sein.
Ja, absolut. Das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr geholfen, noch weiter aus mir rauszukommen und genau das zu verfolgen, das mich ausmacht.
Deswegen sagst du ja auch, Berghain kind of made me. Ne? Ja. Das ist so wirklich dieses unterstützende Dasein der Community, der Vibe, der dir den Mut auch gegeben hat.
Es hat mich irgendwie auch sehr stark weitergebildet, also auch auf einer intellektuellen Ebene. Aha. Die Leute, die ich da kennengelernt habe, die Unterhaltungen, die ich da geführt habe, haben mich sehr krass inspiriert und aber auch belehrt in vielerlei Hinsicht und auch mir die Augen geöffnet in so vielen verschiedenen Bereichen des Lebens, die mir bis heute irgendwie sehr am Herzen liegen.
Ja.
Genau.
Du, ich unterschreibe das alles.
Haken drunter.
Genau. Das Schöne ist ja, und danach haken wir das Bergheim einfach mal ab, weil also wir wissen, es ist eine ganz wichtige Säule deines Lebens.
Ja.
Sonst wärst du vielleicht nicht der du heute bist. Aber es gab ja auch eine andere Person, die dich beeindruckt hat, beziehungsweise ein wichtiger Startpunkt war für deine modische Karriere, das war Alexander McQueen. Da hast du eine Fashion Show mit 18 gesehen. Wie bist du der Meinung, dass Alexander McQueen und das Berghain zusammenkommen? Kannst du das zusammenbringen oder sind das unterschiedliche Sachen?
Für mich generell, weshalb auch Hans Dampf in allen Gassen, ist das alles eins. Kunst, bewegte Kunst, Film, Fotografie, Mode, Musik, all das ist unter dem gleichen Umbrella der kreativen Auslebung für mich niedergeschrieben. Deswegen Alexander McQueen und Berghain macht für mich natürlich sehr viel Sinn, da beide versuchen, ein bestimmtes Lebensgefühl und auch eine bestimmte Expressivität auszudrücken. Alexander hat das natürlich in seiner Mode gemacht und mit seinen Shows gemacht. Und das Berghain macht das mit dem Vibe, mit den Leuten, mit der Kuration, der DJs, der Musik, der Lichter auch. Also das Lichtdesign im Berghain finde ich bis heute unerreicht. Also Wahnsinn. Und genau das hat auch Alexander McQueen in seinen Shows halt wieder gespiegelt. Und dieses Freedom in Expression, sein zu können oder sein zu wollen, wie auch immer du sein möchtest, in deiner Kreativität, in deiner Welt bist du frei. Und genau das ist dieser Gedanke, den ich so zelebriere.
Wenn man nochmal zurückkommt zum Grafikdesign, womit du angefangen hast, dann hast du zum Mode umgesattelt, weil du ja eigentlich auch Mode machen wolltest. Das war ja der Ursprungsgedanke. Du hast es dann ja auch geschafft, das Studium quasi zu wechseln. Und ich mache jetzt einfach große Sprünge. Du hast nämlich 2017 in der Halle am Berghain bei der Alternative Fashion Week eine Modenschau gehabt. Das ist also gefühlt ja schon alles erreicht.
Das war tatsächlich einer meiner Träume natürlich, im Berghain eine Fashion-Show zu haben. Das war so ein absurder Gedanke zu dem Zeitpunkt, dass ich angefangen habe, Mode zu studieren. Aber das war ein Ziel, wie ich schon gesagt habe, stecke deine Ziele immer hoch. Und das war eines der Ziele, wo ich dachte, okay, wow, irgendwann mal im Berghain eine Fashion-Show zu haben, ich glaube, das wäre, ich kann es immer noch nicht in Worte fassen. Das war damals, wurde es noch nie gemacht, das Berghain hatte damals noch nie für irgendwelche kommerziellen oder irgendwelche öffentlichen Veranstaltungen, wenn es nicht ein Ballett war, seine Tore geöffnet, geschweige denn für irgendeine Fashion-Shows. Und als ich damals, ich war im vierten Semester, witzigerweise, und es war schon mein dritte Mal, dass ich bei der Berlin Alternative Fashion Week mitgemacht habe, als einer der jüngsten Designstudenten, die sie jemals hatten, unter sonst gemachten Designern, was für mich schon super absurd war, dass ich überhaupt da mitmachen durfte. Und als in der dritten Edition ein Brief hereingeflattert kam, dass dieses Mal die Location, die Halle am Berghain ist und dass wir freie Hand auch haben in der Mitgestaltung, des Ambiente, der Lichter, des Sounddesigns. Ich war so, okay, let's do this and let's make it epic. Und ich hatte ganz tolle Helfer, Emily, die mir da auch bei den Schnittkunsten, bei der Schnittbearbeitung und auch beim Nähen sehr stark geholfen hat, auch bei der Kreation, Entwicklung, weil natürlich im vierten Semester, und ich kann es auch jetzt immer noch nicht, nähen, Katastrophe, auch Schnitte machen war für mich so Horror. Meine, was ich gut konnte, ist Konzeption und illustrieren. Ich kann halt meine Gedanken oder meine Ideen ganz gut aufs Papier bringen und das halt gut kommunizieren. Ich glaube, das ist die wichtigste Eigenschaft, die ein Fashion Designer eigentlich haben sollte, sag ich mal.
Und sonst hättest du auch Schneider werden können.
Voilà! Voilà! Genau, und dann kam halt wirklich diese Möglichkeit geboten und ich habe sie ergriffen und bis zum heutigen Tag eine der Meilensteine, auf die ich besonders, sehr, besonders stolz bin.
Was ich super spannend finde, ist ja, dass du ja vorher schon so mit dem Auflegen angefangen hast. Du hattest diese Fashion Show dort, so ungefähr, roundabout. Na, also, aber zumindest, ich meine, angefangen, wo ist der Anfang?
Der Anfang, kann ich dir sagen, meine Liebe, der Anfang war in der Sharon Stonewall Bar.
Okay.
Ich weiß nicht, alteingesessene Berliner, queere Berliner kennen die noch, die heutige Coven Bar in Mitte am Hackischen Markt. Mhm. Das war damals, als ich nach Berlin gezogen bin, das war mein Wohnzimmer. Das waren meine ersten Berührungspunkte, als ich mich geoutet habe mit der Gay Community, wo ich meine queere Mom und Sister Felix und Jory kennengelernt habe. Und Jory, der auch so ein Regular in der Bar war, wo ich fast jeden Tag wirklich hingegangen bin. Und Steglitz, wie gesagt, und Hackischer Markt ist jetzt nicht so um die Ecke, aber das war so mein Wohnzimmer und da durfte ich dann am Anfang immer so meine eigenen Playlisten machen und da wurde ich auch weitergebildet in House Music von Jury und dann ging es irgendwann dazu, so hey, hat mich dann zu angehalten, wie wäre es denn, wenn du dir einfach mal so eine DJ-App darunter lädst und dann mal versuchst so
genau, dann hattest
easy,
du das ja auch im Dings,
ganz genau.
Im GMF, und aber ich meinte so, das richtig...
Richtig auflegen, richtig auflegen. Drei Jahre her.
Drei Jahre mit CDJs wirklich auflegen. Also das Lustige ist, ich habe es bei dir dann nämlich auch irgendwann gesehen, weil ich folgte dir dann schon eine Weile und dachte so, hä? Macht er das jetzt schon immer oder ist das neu?
Ja, das kam natürlich dann dazu. Es hat mir einfach super viel Spaß gemacht, weil ich dann gemerkt habe, ich kann mit meiner Musikselection und dem Vibe, den ich versuche zu kreieren, eine Menge bewegen oder in einen ekstatischen Zustand versetzen oder Freude bringen oder zum Tanzen animieren. Und habe dann auch echt die ersten zwei Jahre noch, als ich angefangen habe mit dem Laptop und Traktor und
also ja,
mit
so dem Controller an,
mini. In der Roses Bar für zwei Jahre während dem Studium. Jeden Sonntag von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens und dann direkt in die Uni am nächsten Tag mit Augenringen, schöner als Chanel-Bag, sag ich mal. So ging's los, bis ich dann irgendwann den ersten Gig hatte in der Loftus Hall zur Partykolade, wo ich dann zwar auch noch mit meinem Laptop aufgelegt habe. Das waren so die ersten DJ-Gigs. Ich glaube, das war so 2016.
Ja, 17. Na siehst du, war ja schon mal was. Aber hättest du dir, also als du die Fashion-Show dann hattest in der Halle, hättest du dir da denken können oder war das vielleicht auch irgendwo unterschwellig schon da, dass da mal so ein Shift passieren würde zwischen Mode und Musik?
Absolut. Absolut. Für mich war zu dem Zeitpunkt schon sehr klar, weil ich auch einen bestimmten Track gewählt habe, um die Fashion Show zu unterlegen, was auch ein schöner, harter Techno-Track, sehr deeper Techno-Track war von Len Farky und Radioslave, der für mich in diesem Kontext in der Halle mit den Lichtern, mit der Mode, mit dem Cast, den ich zusammengestellt hatte, ein so schönes Bild gemacht hat oder ergeben hat, dass ich wusste, okay, das ist genau dein Steckenpferd. Wenn du Musik und Mode und Tanz, visuelle Kommunikation unter einem Schirm vereinen kannst, hast du alles abgedeckt.
Ja, das Krasse ist ja, das habe ich mir extra so rausgeschrieben. 2016 sagtest du in einem Interview, in 10 Jahren siehst du dich in einem großen Modehaus in New York City. Das ist, wäre jetzt übrigens in 5 Jahren. Möchtest du ein kleines Update zu dieser Antwort geben und noch nicht sagen, wo du dich in 10 Jahren siehst, sondern...
In 5.
Ja.
Ja, Update. Auf gar keinen Fall möchte ich in einem riesigen Modehaus arbeiten. Ich glaube dann... jetzt mir eh schon keine Haare mehr auf dem Kopf. Ich glaube, die wären mir dann auf jeden Fall ausgefallen. nein, also ich habe immer noch ein Ziel, eine Kollektion rauszubringen beziehungsweise Mode zu machen in einem Kontext, wie es momentan Hanni Dijon zum Beispiel macht, mit ihrem Brand für Comme des Garçons. Jetzt auch eine Kollaboration mit Acne, wo ich sehr, sehr, sehr proud bin, dass sie das macht, dass sie ihren Weg geht, vor allem als Black Trans Woman. Ein unfassbar toller Wegbereiter gerade, deswegen go honey. Ja, aber mein Ziel ist natürlich, da ich halt auch einen Background in Fashion Design habe, so Kooperationen anzugehen, ist auch nicht meine erste. Im Produktdesign habe ich das auch schon jetzt bewiesen, 2019 mit meiner Kooperation mit Ray-Ban, wo ich als erster Out-of-House-Designer die Luxury-Line von Ray-Ban ins Leben gerufen habe mit meinem Design, mehr oder weniger, das dann in Dover Street Market exclusively vertrieben wurde. Aber ja, das ist das, was mich bewegt. Mode ist ein essentieller Teil meines Lebens, ein essentieller Teil meiner DNA, genauso wie es auch Musik ist. Und ich sehe mich tatsächlich in 5 Jahren, wo sehe ich mich? Hopefully on top of the world.
Du musst die Weltherrschaft übernehmen, ne?
Nein, ich brauche hier gar nicht irgendwie verlegen sein, ich brauche auch irgendwie mich gar nicht so runterpokern. Ich weiß, was ich kann und ich weiß, wo meine Leidenschaft steckt und ich glaube, wie bei jedem, wenn man Leidenschaft mit Herzblut macht und das sein ganzes Leben da reinsteckt, dann wird das Endresultat oder das Produkt das auch zeigen. Und ich hoffe, dass meine Musik und meine Energie und das, was ich kreiere, genau das widerspiegelt.
Ich will auch gleich noch mehr über die Musik auf jeden Fall sprechen, weil das so, also das bist halt gerade so du, also alles, was ich von dir mitbekomme, ist sehr musikalisch ausgelegt. Ich finde es krass, wie ehrgeizig du bist, wirklich, das ist also Hut ab. Wie hast du das mit dem Exzess der Nacht vereinbart, weil alle anderen Menschen, die ich kenne, sind nach 20 Stunden Raven einfach mal eine halbe Woche platt. So, da läuft dann nicht mehr viel.
Ja, also ich sage immer sehr, sehr gerne, wenn ich mich vorstelle, ja, hallo, Patrick Mason, Planet Mars. Definitiv kein Erdling, denn wo ich meine Energie teilweise hernehme, in meinen 20ern war es wesentlich besser als jetzt mittlerweile. Aber ich lebe davon, unter Strom zu stehen.
Okay.
I thrive unter Stress, also ich gehe unter Stress auf, ich kann auch besser unter Stress arbeiten, das hat sich aber irgendwie schon immer so durchgezogen, ob das jetzt irgendwie in der Schule, im Studium oder auch in der Arbeit war, je näher die Deadline rückte und je länger ich die Deadline auch irgendwie vernachlässigt habe, desto besser wurde meine Arbeit am Ende. Aber gleichzeitig muss ich sagen, dass ich so viel Energie, wie ich auch nach außen ausstrahle, beziehungsweise wie ich auch verliere durchs Tanzen gehen oder durch meine Arbeit, durch meine Jobs, genauso viel Energie bekomme ich auch wieder dadurch zurück.
Ja, aber hast du denn Grenzen? Also,
natürlich habe ich Grenzen.
Du bist ja kein Fass ohne Boden.
Ja, absolut, absolut. Jetzt merke ich diese Grenzen mehr als noch vor 5 Jahren oder 6 Jahren. Aber ja, ich nehme mir auch meine Auszeiten. Und jetzt durch Corona habe ich natürlich nochmal einen ganz anderen Denkzettel bekommen, denn 2019, Jahresübergang, war ich wirklich kurz vorm Burnout.
Ja.
Ich war wirklich done. Also 2019 war auch eines der intensivsten Jahre, da ich sehr, sehr viel getourt habe, war teilweise in 3 verschiedenen Ländern an einem Wochenende, nicht wirklich mit viel Schlaf dazwischen, und immer on und funktionieren, sobald du auf die Bühne gehst, keine Anzeichen von Müdigkeit vortäuschen oder sich anmerken lassen, sondern wirklich full 150% Power von Minute 1 bis Minute 90. Und dann, klar, irgendwann kann der Körper auch nicht mehr, so gut wie man das auch irgendwie vereinbaren möchte, so viel Sport, wie man auch in der Zwischen macht, so gut wie man sich ernährt, was ich zum Beispiel nicht tue. Irgendwann kommt man an einen Punkt an, wo man nicht nur mental, sondern auch körperlich einfach erschöpft ist. Und das war der Punkt 2019 für mich, wo ich wusste, okay, fuck, wenn jetzt nicht gleich was passiert, entweder der große Durchbruch, wo ich merke, okay, fuck, ich kann mir dann wirklich das wie einteilen, kann mir so Festivals und Gigs rauspicken, kann auch Nein sagen und muss nicht von einem zum nächsten hetzen. Sonst geht mein Körper kaputt. Und dann kam Corona. Und am Anfang war ich noch so, scheiße, waren einige Sachen schon geplant gewesen im Anfang des Jahres, große Sachen geplant gewesen, die dann durchgefallen sind. Aber die 2 Monate Zwangspause haben mir dann auch sehr, sehr gut getan. Ich habe tatsächlich wirklich fast kontinuierlich auch auf meiner Couch verbracht, die ihr jetzt leider hier nicht sehen könnt, die unfassbar bequem ist.
Und sehr groß auch.
Das hat mir mein Körper sehr, sehr gut getan. Aber auch mental hat mich das sehr weit nach vorne gebracht. In der Hinsicht, dass ich in den letzten Jahren vor Corona, auch wieder sehr, sehr typisch Steinbock, sehr egoistisch war in vielerlei Hinsicht. Viele Freunde, auch teilweise Familie, ein bisschen vor den Kopf gestoßen dadurch. Was mir natürlich jetzt auch im Nachhinein sehr, sehr, sehr leid tut und wo ich auch sehr viel aufarbeiten musste. Aber das hat mir einfach gezeigt, so, was eigentlich wichtig ist im Leben. Prioritäten zu setzen sich ein bisschen auf sich selbst zu besinnen, aber auch gleichzeitig mal nach links und nach rechts zu gucken. Denn was hast du denn? Du kannst dich nicht an materiellen Sachen festklammern, die kannst du nicht mit ins Grab nehmen. Ich meine, kannst du schon, aber was bringt dir das? Gar nichts. Sondern es sind die Leute um dich rum, die dich so nehmen, wie du bist, die an deiner Seite stehen, wenn du in der Panne abreißt, aber auch gleichzeitig, wenn du heartbroken oder komplett depressiv zu Hause auf der Couch liegst und einen Ben & Jerry's 500 Milliliter Becher nach dem anderen in dich reinschaufelst. Und genau das habe ich halt dann wirklich verarbeitet und nochmal stark reflektiert und kam aus dieser ersten Pandemie komplett verändert zurück. Ich habe wirklich in den Jahren davor sehr stark gestruggelt mit Body Image. Ich hatte Body Dysmorphia ganz stark.
Ernsthaft?
Krass. Sehr, sehr, sehr stark. Ich habe in meinen Anfang 20ern meine ganzen Spiegel alle abgehangen, weil ich mich nicht mal selber im Spiegel ansehen konnte. Und natürlich ist es nicht gerade besser oder trägt es nicht dazu bei, wenn man natürlich in einer sehr oberflächlichen, schwulen Szene sich rumtreibt, wo Körperkult irgendwie das A und O ist. Aber je älter ich wurde und je mehr ich mir über meine eigene Stärke bewusst wurde und natürlich auch meine Freunde und Zuspruch und Unterstützung und Support in vielerlei Hinsicht und dann Corona und die Zeit, die ich da mit mir selber hatte, konnte ich halt sehr reflektiert an viele Themen rangehen und die aufarbeiten, die ich sonst sehr lange von mir weggeschoben habe oder teilweise auch weggelaufen bin davon, musste ich jetzt tatsächlich mich dem stellen und das battlen. Und ich muss sagen, das war das Beste, was mir passieren konnte. Denn jetzt gucke ich in den Spiegel und kann sagen, die Person, die mir da wieder zurückblickt, ist eine Person, hinter der ich stehen kann, auf die ich stolz bin und wo ich sagen kann, das ist, you're doing a good job. You're trying to be a good person every day And you try it step by step. Und es ist genau das, was es geht. Du musst es Tag für Tag machen und Schritt für Schritt. Versuch nicht zu weit nach vorne zu blicken, aber versuch einfach ein guter Mensch zu sein.
Meinst du auch, dass das Body Dysmorphia auch so ein krasser Antrieb war, dich immer beweisen zu müssen und deshalb du auch quasi so hart Gas gegeben hast, präsent zu sein, also so einen Hut aufzuhaben, präsent zu sein, in einer Panne irgendwie hochzusteigen, zu tanzen, zu singen, präsent zu sein, weißt du, so um da was, also so von außen nochmal diese Anerkennung zu bekommen, oder?
Body Dysmorphia hatte damit eigentlich nichts zu tun, denn Body Dysmorphia hätte eigentlich dem dann entgegengewirkt, dass ich mich eigentlich niemanden zeigen möchte und am besten wie so ein kleines Mäuschen mich in der Ecke verstecken möchte. Mein Charakter, beziehungsweise mein Drive und meine Präsenz als Artist oder jemand, der gerne im Rampenlicht steht, hat dem eigentlich die Stirn geboten, sage ich mal. Denn ich konnte durch die Gigs, die ich in der Panne hatte, oder durch mein Singen oder durch meine Kleidung, die teilweise sehr auffällig und schreiend war, genau dem entgegenwirken. Weil ich wusste, okay, well, you are skinny and blah, blah, and you're maybe not everyone's type and blah, 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 but one thing that you are is super creative. You can do that, 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 and no one else can do this. Und du fährst dein Ding.
Ja.
Egal, was andere Leute sagen. Und das mache ich auch heute noch. In zwar weniger exzessiven Wegen, aber ich fahre mein Ding. Und ich lasse mir von niemand anders einreden. Ich weiß, wer ich bin und ich weiß, wo ich hin möchte.
Du nimmst gerade ein Album auf, also du arbeitest an einem Album. Welche BPM?
ja, das ist nämlich jetzt der neue Knackpunkt, denn ich schwimme gerade in tiefere Gewässer, und zwar bewege ich mich in meinem Album von der elektronischen Musik, also von der Clubmusik weg und werde mich dem zuwenden, das eigentlich in meiner DNA so ein bisschen verankert ist. Und das ist R&B und Soul. Mhm. Um etwas genauer zu sein, Neo R&B und Neo Soul, wo es halt wirklich so die Ankerpunkte, die ich als Referenzen oder als Inspiration dafür mein Album nehme, geht wirklich in die Richtung James Blake meets Grace Jones meets Prince, Childish Gambino, Mickey Blanco. Das sind so die Cornerstones von der Figur, die ich jetzt versuche nochmal, nicht nochmal, die ich jetzt versuche ins Leben zu bringen, die halt wirklich auch genau das widerspiegelt und mit mir so resoniert, was am meisten Sinn macht in der Musik für mich persönlich als Sänger.
Aber der Techno wird immer Teil von dir.
Der Techno bleibt immer Teil von mir.
Du bist einfach jetzt, du bist full on DJ, das kann man so sagen.
Yeah.
Du bist aber auch, also so viel mehr, auch beim Auflegen, also ich meine, da müssen die Leute nur mal die ganzen Hörsets angucken, die es jetzt von dir gibt, wenn es jetzt keine Möglichkeiten in Clubs gibt, ob der aktuellen Lage. Du bist Tänzer, du bist Performer.
Ja.
Also Techno gehört also zu deinem Leben, genau wie das Berghain für immer zu deinem Leben gehören wird. Ja. Du machst nur noch ein weiteres Türchen auf, also erweiterst den Raum noch so ein bisschen, so für das Patrick Mason Gesamtkunstwerk vielleicht?
Ja, das genau das ist es. Also ich will mich nicht in eine Schublade stecken lassen und ich möchte auch nicht, dass man versucht, mich zu kategorisieren oder versucht, mir ein Genre zuzustecken. Ich bin Artist. Ich bin Artist, ich bin Künstler und ich lebe das auch komplett aus und versuche natürlich auch in jeder Faser meines Körpers das so auszuleben oder auch so auszudrücken, dass, wie man es in den Hörsets auch sieht, dass man irgendwie nicht nur ich zumindest nicht nur als DJ hinter den Decks stehe und irgendwelche Knöpfe drückt und twistet. Für mich, für jemanden, der von der Tanzfläche kommt und weiß, was mich zum Bewegen, also was mich in Bewegung bringt und was meine Freunde in Bewegung bringt. Und natürlich habe ich den Tanzfloor auch studiert, sage ich mal. Ich habe so meinen Summa Cum Laude in Dancefloor Theory. Und mir ist natürlich auch aufgefallen, so welche Tracks und welche Resonanz, welche BPM die Leute am meisten in Wallung bringt und was dann eher zu Zombie-Gedöns, leichter Two-Step, so weiter in der Panne oder im Berghain die Leute eher in eine Trance versetzt. Und genau das mache ich auch hinter den Decks. Ich bin eigentlich nur ein Tänzer auf der Tanzfläche, der das spielt, was er gerne hören möchte.
Ja.
Und,
das ist ja auch das Schöne am DJ sein eigentlich, ne? Dass man halt einfach seine Lieblingstracks hintereinander
spielen
kann.
Absolut, absolut. Ja. Und das natürlich noch in einer sehr performativen Art und Weise, wie ich es halt gerne mache, weil ich natürlich ganz gerne im Rampenlicht stehe. Ich will es gar nicht verleugnen. aber ich liebe es natürlich, Leute zu entertainen und Leute einfach in Euphorie zu versetzen.
Ganz aktuell ist ja auch ein Editorial rausgekommen von dir.
Mhm.
Was gibt es denn da für Bezüge zur Musik oder dem Nachtleben?
Du sprichst auf das von Zero Mag?
Ja.
Ja. Die Berührungspunkte bei diesem Editorial zum Nachtleben, es ist ein bisschen Club-Kid-Allure, würde ich jetzt sagen. Aber auch gleichzeitig eine sehr erwachsene, expressive Art, dekonstruierte Nachtleben-Visualisierung. Die Klamotten, die ich da trage, sind natürlich auch wieder sehr extrovertiert. Jumpsuits, Farbe, Black and White, aber auch gleichzeitig voluminös und dekonstruiert. Was ich auch ganz gerne in meinen Sets und auch in meinem Ausgehverhalten, was sich da wieder widerspiegelt.
Mhm.
Alles in allem geht es bei mir immer um einen Vibe, um Energien, Austausch von Energien. Okay. Ich glaube, deswegen liebe ich auch das DJen so sehr, denn es gibt in fast keinem anderen Beruf einen so spontanen Austausch oder Ping-Pong-Effekt von Energieaustausch.
Ja.
Ich gebe was, in dem Fall halt Musik oder eine Bewegung, und die Crowd nimmt das auf, visualisiert es und schmeißt das direkt mit Energie zurück. Und das ist genau das, was ich liebe.
Du hast das Nachtleben quasi in Berlin gelernt. Welche guten Erfahrungen hast du vielleicht außerhalb Berlins, also in anderen Städten in Deutschland oder auf der Welt gemacht?
Einer meiner Favorite Gigs zum Beispiel war in Tokio, was ganz, ganz toll war. Das Partyverhalten der Japaner ist nochmal ganz anders als das von uns Europäern, aber nicht minder, in keinerlei Hinsicht minderwertiger. Die geben genauso gut Gas wie wir. Bei denen ist es halt am meisten Sake, der dann meistens mehr fließt. Genauso wie es auch in Australien der Fall war. Was wir in Melbourne gespielt haben, war fantastisches. Und die Leute sind so giving und sehr, sehr into it. Das wollte ich damit sagen. Also,
ja.
Du siehst Leute schreien, dann die Mädels auf den Schultern ihrer Typen. Du bekommst irgendwie Titty-Flashes. Ich denke so, Darling, flip that around. Und dann können wir nochmal sprechen. Aber wirklich, das ist das, was mich am DJ-Sein auch so inspiriert ist, dass man wirklich von einer Kultur in die nächste schwappt und einen komplett anderen Vibe bekommt.
Ja. Wir müssen langsam zum Ende kommen.
Ja.
Was ist das nächste große Ziel?
Das nächste große Ziel. Ich habe durch die Pandemie angefangen, mir die Ziele nicht mehr so weit nach vorne zu stecken.
Okay.
Da sich halt wirklich alles von heute auf morgen wirklich ändern kann. Deswegen versuche ich das wirklich day by day zu nehmen. Die ersten drei großen Pilaster meiner Zukunftskarriere stützen sich gerade einfach auf. Das Album ist ein großes Ziel, das fertig zu kriegen.
Gibt es da schon ungefähr VÖ?
Gibt es noch nicht. Und ich lasse mir da auch sehr, sehr gut Zeit. Mhm. Also ich habe gute Produzenten an der Hand, die mit unfassbar coolen und schon sehr bekannten Artists gearbeitet haben. Deswegen weiß ich, ich bin da in sehr, sehr guten Händen. Wir haben auch schon gut was produziert. Aber ein erstes Debütalbum ist natürlich immer einschlagen wie eine Bombe und auch natürlich die Essenz einer Person und auch eines Artists irgendwie widerspiegeln. Deswegen lassen wir da noch ein bisschen Zeit. Der zweite Standpunkt ist natürlich, mir einen festen Namen zu machen als International DJ und jetzt nicht nur so peu à peu, sondern I wanna hit like eine Atombombe oder eine Wasserstoffbombe, die muss hochgehen und die muss explodieren. Und ich weiß, das kann der Fall sein, wenn jetzt alles nach Plan, Gott, hier schon die Gänsefüßchen, nach Plan läuft. Das ist der zweite Steinpunkt. Und der dritte natürlich, das Ganze zusammenzuziehen unter dem Bogen der Mode. Mit einigen Brands möchte ich noch kollaborieren, darunter Y Project und Margiela. Für Margiela bin ich schon Ambassador, worüber ich unfassbar stolz und happy bin, da es eines meiner favorite Brands ever ist. Aber da ist noch gut was zu machen, da jetzt auch viele Brands mehr und mehr in Kooperationen übergehen. Man sieht es jetzt bei Jean Cartier zum Beispiel oder auch Prada. Deswegen weiß ich, dass ich als Electronic Artist oder als Artist, als Sänger generell, als POC-Sänger, POC-Queer-Sänger aus Berlin, mit dem Hintergrund, den ich halt habe in verschiedenen Genres, eigentlich schon sehr gut, einen sehr guten Stand habe und das möchte ich weiter ausbauen.
Okay, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für die ganzen ehrlichen Einblicke. Ich könnte ja bei Menschen wie dir wirklich auch echt jahrelang sprechen, weil das so viele Kleinigkeiten gibt, die wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt haben, auf die man leider gar nicht eingehen kann. Aber mach weiter so, das hat mir sehr viel Freude bereitet.
Vielen, vielen Dank. Das also. War super, super, super.
Tschüss.
Tschüss.
Patrick Mason, das Gesamtkunstwerk. Ihr könnt ihm zum Beispiel auf seinem Instagram-Kanal I am Patrick Mason folgen. Da bekommt ihr dann auch mit, wenn es mit dem Album soweit ist. Auch Electronic Beats könnt ihr ein Follow dalassen. Sehr gern auch bei Spotify und den anderen gängigen Podcast-Plattformen, sodass ihr keine Folge mehr verpasst. Ich bin Gesine Kühne und ich bedanke mich fürs Zuhören. Auf bald!